Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss eingangs gleich auf zwei Ebenen versuchen, Ihre Erwartungen an das Referat herunterzuschrauben, geringer zu halten. Erstens prinzipiell immer bei Anwendungen analytischer Erkenntnisse, speziell auf gesellschaftliche Phänomene oder auf kollektivpsychologische Phänomene, ist Vorsicht geboten. Entweder man macht es zu eng und geht eins zu eins rüber, das geht gar nicht, oder man macht es zu weit und versinkt dann in der Beliebigkeit. Ich kann nur hoffen, einigermaßen dazwischen durchzuschwimmen. Zweitens, wie schon erwähnt, es ist ein Buch bei mir in Arbeit zum Thema Psychodynamik von unbewussten Bildern, von Heimat. Und viele von Ihnen werden das wissen, wenn man an einem größeren Projekt arbeitet, dann ist es ganz, ganz schwer, wenn man eine halbe Stunde oder 35 Minuten darüber sprechen soll, nicht auszuschweifen, abzuschweifen und grob zu überziehen. Also ich hoffe, es wird irgendwie gehen. Mein Titel, Wohin sehnen wir uns immer nach Hause, ist eine Paraphrase eines der berühmtesten Zitate überhaupt zum Thema Heimat. Das lautet, wohin gehen wir immer nach Hause? Und es stammt von Novalis, also aus der deutschen Romantik, also aus jener Epoche, in der der Heimatbegriff im deutschen Sprachraum so in einem so hohen Maß emotional aufgeladen wurde, wie sonst, glaube ich, nirgends auf der ganzen Welt. Und ein Nachklang dieser emotionalen Hochbesetzung ist auch noch bei Freud zu spüren, auch bei seinen eher kargen Äußerungen zum Thema Heimat. Freud selbst in seiner Erinnerung an Freiberg, die Heimat der frühen Kindheit, für ihn, Zitat, die Sehnsucht nach den schönen Wäldern der Heimat, in denen ich dem Vater zu entlaufen pflegte, sie hat mich nie verlassen, Zitat Ende. Und hier gingen schon zwei Themen an, die Sehnsucht nach den eher mütterlichen Wäldern weg vom Vater und die Sehnsucht nach der Heimat als einer immer schon Verlorenen. Denn, so nochmals Freud, Zitat, das kennen Sie alle, Trauer ist regelmäßig die Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person oder einer an ihre Stelle gerückten Abstraktion wie Vaterland, Freiheit, Ideal. Ende, Zitat Ende. Und natürlich fällt fast jedem von uns beim Nachdenken über Heimat, bei Freud, auch der Begriff des Unheimlichen ein. Dazu der Locus Classicus bei Freud, Zitat, Liebe ist Heimweh, behauptet ein Scherzwort. Und wenn der Träumer von einer Örtlichkeit oder Landschaft noch im Traume denkt, das ist mir bekannt, da war ich schon einmal, so darf die Deutung dafür das Genitale oder den Leib der Mutter einsetzen. Das Unheimliche ist also auch das ehemals heimische Altvertraute, Zitat Ende. Wir kennen das Unbewusste auch als das innere Ausland. Der Gegensatz des eigenen, des Fremden, auch in uns, ist ja zentral für die Dynamik des Unbewussten überhaupt. So baut auch noch Julia Kristeva in diesem wunderschönen Buch Fremde sind wir uns selbst auf diesem Verständnis auf. Zitat Kristeva, als Unheimliches ist das Fremde in uns selbst. Wir sind unsere eigenen Fremden. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum es so wahnsinnig viele analytische Aufsätze zum Fremden gibt, zur Fremdenfeindlichkeit, speziell zum Antisemitismus. Der Analytiker fungiert hier als Experte des inneren Fremden und dessen Projektion in die reale Außenwelt auf den äußeren Fremden. Weitaus seltener sind die analytischen Arbeiten zur Heimat, zur vielleicht nicht ausschließlich pathologisch regressiven Funktion von Heimatgefühlen, von Heimatsehnsucht, von der emotional so häufigen Ambivalenz dieser Gefühle. Vielleicht, Privatthese, vielleicht ist diese Sehnsucht nach Heimat uns potenziell selbst unheimlich, weil uns bei uns auch zu bekannt, zu altbekannt. Zu dieser Ambivalenz, positive, negative Gefühle in Richtung Heimat, nochmals Freud. In einem seiner allerersten Briefe aus dem Exil, 6. Juni 1938, an Eitingon, Zitat, das Triumphgefühl der Befreiung vermengt sich zu stark mit der Trauer. denn man hat das Gefängnis, aus dem man entlassen wurde, immer noch sehr geliebt. Wodurch also wird dieses innere Objekt Heimat, das durch widersprüchliche Affekte geprägt wird, wodurch erwerben wir so etwas? Irgendwo schillern zwischen der Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies und dem geliebten Gefängnis. Wie konstituiert sich beim Individuum ein solches Objekt? Sicher primär aus der frühen Mutterbeziehung, aber wohl nicht ausschließlich aus dieser Quelle. Wie groß ist hier der Einfluss der ersten Explorationsversuche nach außen, weg von der Mutter? Erlebt das Kind dabei den Beginn einer geglückten Resonanzbeziehung zur Welt oder aber frühe erste Erfahrungen von Kälte, von nicht gewollt werden? Könnte die spätere Grundtonart unserer Beziehung zu Heimat beeinflusst sein von der Erfahrung einer Sicherheit, einer sicheren oder aber eben Unsicherheit auslösenden Exploration? Gäbe es sozusagen eine Art sichere Exploration in Analogie zur sicheren Bindung? Spätestens hier kommt natürlich auch die Figur des frühen Vaters ins Zentrum, der diese Exploration als triangulationsfördernd, Symbiose relativierend begleiten sollte, müsste. Wenn das Kind die Welt draußen, entfernt von der Mutter und später entfernt von der Familie, als vorwiegend unsicher oder feindlich empfindet, oder wenn ihm dies von den Eltern so eingeprägt wird, dann wird das Resultat oft ein ängstliches Kind sein, ein unsicheres, das noch länger eher bei der Mutter bleiben will, sich später schwerer aus der Familie lösen kann. Umgekehrt wird eine solche Lösung aus der Familie leichter fallen, wenn das Kind Familie und Umwelt als überlappende Bereiche empfindet, als vergleichbar vielleicht in der emotionalen eben Grundtonart. Wenn Familie und Umwelt schroffe Gegensätze sind oder sein bleiben müssen, dann fällt in der Adoleszenz das Hinausgehen aus der Familie wohl schwerer. Es ist schon gestern Rosenfeld erwähnt worden. Wenn die Familie strukturiert ist wie eine schlimmstenfalls Gangsterbande und der Chef der Bande sagt, niemand verlässt diese Bande, ansonsten ist er des Todes, dann wird es in der Adoleszenz wohl ein bisschen schwierig werden. Übrigens, ich muss hier mehrere Male mich da dann immer beherrschen und nur sagen, so Link, weil ich viel mehr Material habe als für 35 Minuten. Natürlich kulturell hoch unterschiedlich die Ausdehnung dessen, was wir unter Familie hier verstehen. Bei uns ist das eher Kernfamilie, in anderen Kulturen ist es eher Großfamilie, Clan, Link-Konzepte von Independent Self versus Interdependent Self. Wenn es im Extremfall für ein Kind aber außerhalb der Familie gar keine andere Welt geben darf, keine Umwelt, kein Außen, spätestens dann droht die Gefahr des familiären Inzests, beziehungsweise zumindest später dann der inzestuösen Tönung künftiger Beziehungen, auch des Erwachsenen. Eines der beeindruckendsten Beispiele für mich für eine solche Dynamik ist, vielleicht kennen es einige von Ihnen, der Film Höhenfeuer von Freddy Moura. Also ich kann es nur empfehlen, ein wunderschöner poetischer Film. Und ursprünglich wollte ich das ganze Referat nennen Heimat-Familie... Das ist, die Opernfans werden es kennen, Culto, Patria, Patria, Familia, il mio universo è in te. Religion, Heimat, Familie, mein ganzes Universum ist in dir. Das singt ein liebender Vater, ein bisschen zu sehr liebender Vater, Rigoletto, für seine Tochter Gilda, und wir wissen, das geht gar nicht gut aus. Die sterben alle. Also, nach Einschätzung von Paul Verhaeghe ist das für uns so entscheidende Inzestverbot zwischen Vater, Tochter oder Sohn und Mutter schon ein zweites Stadium des Inzestverbots. Das ursprüngliche Verbot bestand und besteht in allen Kulturen darin, dass die Mutter das Kind loslassen muss, ja zurückweisen muss, oder umgekehrt das Kind die symbiotische Verbindung zur Mutter aufgeben muss. Die natürliche, erste, ursprüngliche, symbiotisch-dyadische Liebesbeziehung muss sich auflösen, wir würden sagen in die Triangulation hinein. Und dieses Verbot, das darf nicht so bleiben, findet man in allen Kulturen. Zitat Verhaeghe: wie immer die Beziehungen zwischen Mann, Frau und Kind geregelt sind. Auf das Verbot der andauernden symbiotischen Verbindung von Mutter und Kind wird man immer wieder stoßen. Sie erinnern sich, gestern schon wurde erwähnt, das Universelle wäre nicht so sehr der Oedipus-Komplex, sondern die Trennung. Von den Anthropologen wird das Exogamie-Gebot als mindestens so wichtig eingeschätzt wie das Inzest-Verbot. Und dieser Imperativ verpflichtet zur Suche nach einem Partner außerhalb des Familienkreises. Und dabei geht es nicht nur um die Objektwahl, auch nicht nur um die Sexualität. Es geht in einem weiteren Sinn darum, dass jeder Mensch einmal hinausgehen muss, von der Familie weggehen muss, sich draußen etwas aufbauen, autonom selber was werden soll, muss. Daher muss wohl jeder und jede von uns in der Adoleszenz die Erfahrung des Hinausgehens machen, positiv formuliert die Erfahrung der Emanzipation von der Familie, aber auch gleichzeitig die Erfahrung des eben Weggehens aus einer Heimat, wohl auch immer ein bisschen ein Erleben von Heimatlosigkeit. Wenn dieses Hinausgehen, diese Ablösung funktioniert, dann entwickelt sich im Idealfall nicht nur ein Konzept oder ein Bild so Heimat aus Herkunft, biografisch, biologisch sozusagen, sondern auch, meine Hypothese, Heimat, Möglichkeit von Heimat als Ankunft, als Ausdruck von Hoffnung. Dann wären leichter möglich innere Bilder von Heimat, die offen sind, inklusiv sind, teilbar, potenziell mit anderen Menschen teilbar. Dann könnte es, sollte es sozusagen mehrere Compartments von Heimat geben, nacheinander, nebeneinander, Heimat in der Familie, aber auch in der Heimatstadt, in der Schule, Peer Group, später Beruf, Liebesbeziehung, eigene Familie, Region, etc., etc. Da gibt es jetzt die Bilder von den konzentrischen Kreisen, wo ganz in der Mitte so ungefähr das Gefühl von ich fühle mich zu Hause im eigenen Körper ist, das Ich ist immer ein Körper-Ich, dann kommt die Familie, dann kommt die Peer Group, dann kommt die eigene Stadt und so weiter. Das andere wäre, das ist halt ein bisschen tendenziell, glaube ich, das konservativere Bild, weil in der Mitte eben die Palwurzel ist und die Herkunft. Das, sagen wir, offenere Bild wäre eher das, was, glaube ich, ganz gut korreliert mit dem Versuch, möglichst viele Self-States gleichzeitig im Bewusstsein halten zu können. Also nebeneinander, horizontal. Auch das haben wir heute schon gehört, diesen Gegensatz. Wenn das möglich ist, sozusagen Heimatgefühle im Plural bewusst zu erleben als Erwachsener, dann gibt es das eben auch in verschiedensten Beziehungen, Konstellationen an verschiedenen sozialen Orten. Eben auch in den Liebesbeziehungen, in den Freundschaften und so weiter. Kleines Beispiel, das fast alle von Ihnen wohl kennen werden, aus eigenem Erleben, mehr oder weniger glückhaft oder problematisch. Das heißt bei den Soziologen Binnenmigration, wenn man in die nächstgrößere Stadt geht oder in die Großstadt geht, sei es zum Studium, sei es zum ersten Job, da fühlen wir uns dann vielleicht einmal befreit aus dem Gefängnis, wir fühlen uns heimisch oder angekommen, zum Beispiel auch heimisch oder angekommen einige Jahre später dann in der neuen Klasse, in die wir durch Bildung aufgestiegen sind, oder eben auch sehr unbehaust in dieser neuen Klasse, Link, Pierre Bourdieu, Konzept des gespaltenen Habitus, genauso mitentscheidend für das Gefühl in meinem Leben, mich einigermaßen zu Hause zu fühlen, ist für die meisten auch die berufliche Heimat, das Gefühl von Zugehörigkeit an der Arbeitsstelle. Spätestens hier allerdings ist es, glaube ich, fast immer auch ein bisschen ambivalent, schillernd. Spätestens dann, wenn ich höre an einem Arbeitsplatz, wir sind hier eine große Familie, dann werden die meisten Analytiker ein bisschen misstrauisch werden. Ich habe die Ehre gehabt, über 20 Jahre analytische Institutionen leiten zu dürfen. Und habe das Gefühl gehabt, dass die allermeisten, speziell jungen Kollegen und Kolleginnen, in einer oft, glaube ich, sie auch sehr belastenden Intensität familiäre Konstellationen am Arbeitsplatz reinszeniert haben. In der großen Hoffnung, es möge bitte, bitte beim zweiten Mal besser gehen. Höchstverständlich. Ich habe auch nichts anderes gemacht. Nur das macht das Arbeiten natürlich nicht einfacher und die Zufriedenheit und das Gefühl von, ich bin daheim am Arbeitsplatz, höchst kompliziert, wenn das vielleicht 50 Leute in einem großen Team gleichzeitig probieren. Und alle das Lieblingsgeschwisterl auf einmal sein wollen oder der Lieblingssohn oder Lieblingstochter. Damit es noch ein bisschen komplizierter wird, geborgen, zugehörig, daheim, können wir uns auch in unserer beruflichen Organisation fühlen. Und auch da ist es natürlich hochspannend, wie weit identifiziert sich jemand zum Beispiel via Ausbildung dann mit der WPV, mit dem Arbeitskreis. Wie ist das horizontal? Also ich erinnere noch gut die Geschwisterhorde meines Seminars. Das war horizontal jetzt nicht ausschließlich die stützende Beziehung, sagen wir es einmal so. Und vertikal, gut, da kann sich jeder von Ihnen jetzt weiter fantasieren. Aber das sind alles Identitätspartikel, Compartments, die nebeneinander bestehen. Und die Wertigkeit, die gegeneinander, das Ausbalancieren ist extrem schwierig. Also allein schon die banale Frage, bin ich ausschließlich als Analytikerin in der Praxis tätig oder bin ich über Jahrzehnte hinweg beides, in der Institution und in der Praxis? Das verändert meinen Zugang und mein Gefühl von Identität. Ich kann das jetzt nicht taxativ durchdeklinieren. Es gibt politische Heimaten, es gibt auch dann spirituelle Heimaten etc. etc. Und wie gesagt, die Balance dieser verschiedenen Gefühle von Zugehörigkeit, von sich daheim oder nicht daheim fühlen, fällt schwer und fällt dann natürlich dann oft so schwer, dass irgendwann einmal herauskommt, auch so etwas wie eine negative, leidvoll, eine Heimat im Leiden, ein verhaftet bleiben, ein grausliches Zuhausein im Trauma, in der Rolle des Opfers, so eine Art kaltes Zuhause im Wiederholungszwang, im Symptom. Auch das gibt's, denke ich. Auf der positiven und ganz alltagsbanalen, für mich immer sehr tröstlichen Seite, aber gibt's auch sowas wie eine strukturgebende, heimatgenerierende Funktion der Alltagsaktivitäten, der beruhigenden Rituale bei der Konstituierung unseres psychischen Zuhauses. Dieses Konzept des Psychic Home habe ich von Roger Kennedy, der hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Und laut Kennedy, Zitat Anfang, besteht das übliche Zuhause aus Aktivitäten. Es ist keine statische Entität. Innerhalb dieses Zuhauses findet das statt, was wir die Arbeit des Tages nennen können, the work of the day. Zitat Ende. In seiner Konzeption von Psychic Home versteht Kennedy die Grundelemente dieses psychischen Zuhauses, das für jeden Menschen wichtig, zentral wäre, als Identitätsorganisatoren für das Individuum. Vorstellungen von Heim oder Zuhause fließen laut Kennedy in jede Identitätsvorstellung und Bildung ein, unweigerlich. Und im Falle des guten inneren Ortes, des funktionierenden Psychic Home, sollten also die verschiedenen Heimaterfahrungen nebeneinander gleichzeitig identitätsstiftend wirken können. Das wäre dann, das ist jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch formuliert, so die Möglichkeit einer Polyphonie von Heimatempfindungen. Der Erik Erikson hat dafür den Begriff der gesunden Ganzheit gefunden. Das ist bei Erikson eine fruchtbare Zusammenkunft von verschiedenen Teilen und Organisationen des Selbst. Also Ganzheit ist halt ja schon ein bisschen ein Begriff, was den meisten von uns, glaube ich, ein bisschen auch die Haare aufstellt. Aber Erikson hat das 1953 geschrieben. Ja, nächste Überschrift, Heimat-Identität-Erinnerung. Der verlässlichste Weg zu einer genügend stabilen, aber nicht allzu starren Identität führt in der Psychotherapie, in der Analyse wohl über die Aneignung, Idealfall Anverwandlung, der eigenen Biografie, der frühen Erfahrungen und der auch nach Jahrzehnten oft noch heftigen Affekte bei deren Erinnerung. Und dabei erleben wir auch immer wieder frühe Bilder von Heimat im Sinne von evocative objects. Das ist Christopher Bollers. Evocative ist im Englischen erinnernd an, hervorrufend. Evocation ist aber auch die Beschwörung, ja die Geisterbeschwörung. Und hervorgerufen werden eben durch die aktuellen Sinneseindrücke die alten, vielleicht auch unheimlichen Erinnerungen und Erfahrungen. Sie werden heraufbeschworen. Das kennt jeder von uns ganz banal bei irgendwelchen Melodien, unser Lied oder wenn man ein spezielles Licht über der Landschaft sieht, denkt man sich, das kenne ich, da fühle ich mich daheim. Das geht übrigens besonders leicht über Empfindungen von Geruch und Geschmack. Fast jeder von Ihnen kennt die berühmte Madeleine-Episode von Marcel Proust, kann kaum jemand von uns so schön beschreiben, aber ein bisschen im Ansatz erleben konnte es fast jeder. Und da gibt es auch einen Zusammenhang mit Heimweh, mit Nostalgie bei solchen evocative objects. Zitat Christopher Bollers, die Übersetzung ist von mir, deswegen vielleicht hatschert. Ich habe die Wirkung der Ansicht eines Teiches auf mich diskutiert oder auch andere Objekte, die Erinnerungen auslösen, die in dieses Objekt eingelassen sind, embedded, sagt er. Diese Objekte sind deshalb so wichtig, weil sie nicht länger anwesend sind, nicht zur Verfügung stehen. Wir sind weit weg von daheim. Nostalgie ist die Emotion der verlorenen Liebe, des ausgehaltenen Schmerzes und der Dankbarkeit für die evokative Kraft der Erinnerung, die es uns erlaubt, am verlorenen Objekt festzuhalten. Zitat Ende. Man muss dazu sagen, so positiv wie Bollers sehen die wenigsten analytischen Autoren und Autorinnen die Nostalgie. Die meisten betonen eher die Parallele zur Depression im Sinn von zur Melancholie, im Sinn der Vermeidung von Trauerarbeit. Wichtig für mich immer auch die Frage, wie, wodurch, durch wen, welche Objekte kann so etwas evoziert werden, aktualisiert werden? Was sind die Trigger? Das ist ja auch etwas, was wir dann immer in der Übertragungssituation oft verblüfft merken und verblüffend merken, wodurch kann sowas getriggert werden? Ich überplattel jetzt, weil ich das, sonst geht es überhaupt nicht mehr aus. Heimat in der Sprache, Heimatlosigkeit durch Sprachverlust. Es ist bereits gestern erwähnt worden, das Buch von der Eva Hoffmann, Lost in Translation, ist ein wunderbares Buch, kann ich Ihnen allen empfehlen. Wichtig für mich ist noch aber auch die potenziell gefährlichen, negativen Aspekte von Heimat erleben. Als politische Kategorie war Heimat in den letzten 100 Jahren ja immer ein Kernkonzept eher der politischen Rechten. Schlimmstenfalls der Reaktionäre. Dementsprechend haben sich die meisten linken Intellektuellen auch gerne und demonstrativ als Weltbürger empfunden, wurden ihrerseits diffamiert als vaterlandslose Gesellen. Dementsprechend war auch der Heimatbegriff sehr vielen Analytikern per se einmal suspekt. Paul Parin zum Beispiel definiert Heimat als die seelische Plombe. Zitat Parin, sie dient dazu, Lücken auszufüllen, unerträgliche Traumata aufzufangen, die Seele wieder ganz zu machen. Je schlimmer es um einen Menschen bestellt ist, je brüchiger sein Selbstgefühl ist, desto nötiger die Heimatgefühle. Zitat Ende. Das klingt natürlich jetzt schon ein bisschen so für alle die da heftige Heimatgefühle haben. Naja, mein Gott, die armen Beschädigten, wer es halt braucht. Demgegenüber definiert Parin seine eigene Position, ich bin Weltbürger, das ist meine Heimat. Und am Schluss seines Vortrages, Goethe-Paraphrase, Zitat Parin noch einmal, wir sagen, wer ein gutes Selbstgefühl hat, der hat Heimat. Wem es daran gebricht, der habe Heimat. Rufzeichen. Heimat ist in den letzten Jahren ein politischer Kampfbegriff geworden, ein Assoziationsgenerator. Und das Wort steht ja mitten in einer Reihe von Ausdrücken, einer signifikanten Reihe. Das beginnt sozusagen am Kältepol mit den klirrenden Worten Vaterland, Nation. Heimat ist ungefähr in der Mitte. Und dann so am eher kuscheligen Wärmepol gibt es dann heimisch fühlen, zugehörig fühlen, aufgehoben sein, bis das Konzept dann verflacht und ausfranst, so in die Gemütlichkeit, Wellness, Hüge und so weiter. Aber es gibt auch eine dunklere Seite. Es geht hier nicht nur um Wärme und Wellness. Es geht auch um individuelle und eben kollektive Fantasien von Einheit und Reinheit. Fantasien von intensiver und oft gewaltsamer Sehnsucht nach einer Rückkehr ins verlorene Paradies. In eine psychische Innenwelt vor dem Bewusstwerden jedes Konfliktes, vor jeder Ambivalenz. In eine sehr frühe narzisstische Welt des primärprozesshaften Denkens. Und meiner Ansicht nach kann die Beschreibung, der Versuch des Begreifens solcher Fantasien helfen beim Begreifen zum Beispiel der kollektiven Affektstürme der letzten Jahre, Stichwort Flüchtlingskrise. Denn diese Krise hat zu einer massiven Renaissance von rechtspopulistischen Volksbegriffen geführt und zu einer die Idee des ethnischen Nationalstaats wieder groß gemacht. Da gibt es die fast schon wahnhafte Angst, nicht mehr zu Hause zu seinem eigenen Land. Die Fremden hätten das Heimatland schon in Besitz genommen. Strangers in their own country. Wir sind jetzt hier schon fast fremd und in der Minderheit. Das kann man jetzt beschreiben als paranoide Verarbeitung von Verlusterfahrungen. Verloren scheint das Gefühl der fraglosen Zugehörigkeit zur Gemeinschaft, die uns schützt und nährt, aber der eben nur wir als qua Geburtsrecht als Deutsche, als Österreicher angehören dürfen. Werner Bohleber beschreibt solches Fühlen und Denken als untergründig wirkende Fantasien von Einheit und Reinheit. Er sieht hier einen uniformierten, nicht nur xenophoben, sondern schlimmstenfalls xenophagen Nationalismus. Alles soll dem Ideal der Eigengruppe gleichgemacht werden. Assimilieren heißt ja gleichmachen. Es geht laut Bohleber um ein narzisstisches Ideal von Vereinheitlichung, Homogenisierung, daher Unifikation durch Purifikation, notfalls mit Gewalt. Viele Jahrzehnte vorher hat schon der Georg Simmel vom Verschlingungstrieb in solchem Zusammenhang gesprochen. Und bei einer solchen psychischen Struktur, einer solchen Sehnsucht nach vollkommener Reinheit, muss eine Minderheit diese ideale Einheit, die Zugehörigkeit zum idealen Objekt des Volkskörpers bedrohen. So gesehen kann schon ein einziger Fremder die große Mehrheit bedrohen, sie kann sich durch ihn bedroht fühlen. Arjun Appiderai spricht hier von der Angst vor Unvollständigkeit und betont, wenn zum Beispiel in einer Kleinstadt nur ein fremder Migrant ankommt und alle fühlen sich bedroht, dann ist die Minderheit hier das Symptom. Das prinzipielle Problem aber ist die Differenz an sich. Ron Britton hat in einem ganz anderen Zusammenhang von der Allergie auf Differenz gesprochen. Ich weiß, der hat es anders gemeint. Aber eben diese Bilder, diese kollektiven Fantasien können politisch so leicht instrumentalisiert werden, weil hier für so viele Menschen ein attraktives Angebot in Richtung Narzissmus gemacht wird. Und noch viel tiefere Regression, als Freud beschrieben hat in Massenpsychologie und Ich-Analyse, hier geht es eher um diesen Wunsch nach Verschmelzung mit dem großen Ganzen, um den Wunsch, die Differenz, die Ambivalenz, die Konflikte nicht mehr aushalten zu müssen. Vielleicht muss hier die Außengrenze deshalb so grimmig verteidigt werden, weil intrapsychisch die Grenze zwischen Mutter und Kind, zwischen Subjekt und Objekt kaum noch ausgeprägt ist. Else Frankl Brunswick hat das beschrieben als Ambiguitätsintoleranz, zentral für solches Erleben. Die mangelnde Fähigkeit zum Ertragen von Widersprüchen, Unsicherheiten, Zwischentönen, Zitat Frankl Brunswick, eine rigide kognitive Überstruktur, in der alles Dunkle und Komplexe so weit wie möglich vermieden wird, wird auf eine durch Konflikt zerrissene emotionale Substruktur aufgesetzt. Dementsprechend muss ganz schnell alles wieder klar werden. Es muss binäre Lösungen geben, entweder oder, drinnen, draußen, gut, böse, wahr, falsch. Und das kann ganz gut funktionieren, beschreibt Frankl Brunswick, aber nicht nur sie, solange die Situation einigermaßen stabil ist. Wenn aber massive soziale, politische Umwälzungen kommen oder Bedrohungen kommen, dann kommen solche Leute ziemlich schnell unter großen Druck. Erik Erikson beschreibt Ähnliches, bei ihm heißt es psychische Totalität. Bei den willkürlich gewählten Grenzen darf nichts außerhalb bleiben, was hineingehört, und nichts kann innen geduldet werden, was nach draußen gehört. Totalität ist ebenso absolut exklusiv wie inklusiv. Ich überspringe jetzt und versuche zum Schluss zu kommen. Ich überspringe vor allem die Imagined Communities und die Gleichsetzung von Nation und Individuum, die mir lieb und wert ist, aber es geht sich halt nicht mehr aus. Die Sehnsucht, in solche Zustände zurückzukehren, vor der Ambivalenz, vor jedem Konflikt, als alles noch einfach war und die Einheit mit der Mutter ungestört, die Sehnsucht ist vollkommen, finde ich, begreiflich und die kennen wir ja auch alle. Jeder von uns ist auch vom Primärprozess geprägt. Aber die Sehnsucht ist eins und deren Realisierung, notfalls auf Kosten anderer, ist was anderes. Das Erleben von Heimat hat immer viel zu tun mit solcher Sehnsucht nach präkonfliktualen Welten. Letztes Stichwort noch. Fast alle Patienten und Patientinnen suchen und wünschen sich Heimat, sich aufgehoben fühlen in der Therapie, in der Analyse. Sie suchen den sicheren Ort, hat der Ralf Zwiebel das genannt. Einen Ort in ihrer inneren Welt, wo gute Erfahrungen verinnerlicht sind. Vertrauen, Sicherheitsgefühl in Selbst und Welt. Kann man sagen, ja, das ist der Anfang. Ohne ein solches Grundgefühl wird wohl Analyse auch nicht sehr gelingen können, aber es muss, auch wenn es jahrelang dauert, ein Anfang bleiben und darf nicht dort enden, denn das wäre auch die Perpetuierung von Abhängigkeit, von Dyade, eben wieder von Symbiose und nicht Unabhängigkeit. Also es sollte im Idealfall irgendwann möglich sein, dass man aus einer solchen Therapiesituation wieder hinausgeht und mit einer gewissen Dankbarkeit dann zur Emanzipation, zum Ausgang aus dieser Übertragungsabhängigkeit findet. Und, das war jetzt alles ein bisschen holterdiepolter, im Idealfall könnte dann am Ende der Analyse etwas stehen, was Freud hat immer gesagt, wenden Sie sich an die Dichter, also ich wende mich an den Dichter fürs Schlusswort, für so etwas wie vielleicht ein gutes Gefühl von Heimat, auf dem ich aufbauen kann und das aber auch anderes ermöglicht. Zitat Friedrich Hölderlin: Alles prüfe der Mensch, dass er kräftig genährt, danken für alles lernen und verstehe die Freiheit, aufzubrechen, wohin er will. Dankeschön. Mhm.